Es gibt einen Spruch, der offenbart ganz schön viel über eine Familie. Versteht ihr euch noch oder habt ihr schon geerbt? Schon mal gehört? Erben heißt sehr oft, wir streiten. Und wir streiten so sehr, dass wir danach nichts mehr miteinander zu tun haben wollen. Schon erlebt? Wir sind in einer Predigtreihe zu Isaak und heute kommen wir zum dritten Teil, zum letzten. Und es geht um die Familie. Und der Isaak, seine Frau Rebekka und die beiden Jungs Esau und Jakob. Und im letzten Lebensabschnitt von Isaak sehen wir, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Was ist los in dieser Familie? Isaak und Rebekka heiraten, als Isaak 40 ist. Und dann, sie warten auf Nachwuchs. Aber jahrelang tut sich nichts. Keine Kinder, kein Erbe. Die Bibel sagt, Rebekka ist unfruchtbar. Aber Isaak betet. Und er betet und er betet und er betet und vertraut auf Gott, gibt die Hoffnung nicht auf und irgendwann Gott erhört sein Gebet. Eines Tages kommt Rebekka zu Isaak und sagt, du, ich glaube, ich bin schwanger. Was für ein Jubel, was für eine Freude. Hast du auch so einen langen Atem im Gebet bei deinen Anliegen? Die Bibel erzählt, es werden Zwillinge. So lange keine Kinder und jetzt gleich zwei. Aber Rebekka vergeht die Freude bald. Schon im Bauch stoßen sich die beiden, sie raufen miteinander. Rebekka ist es ganz elend und irgendwann geht sie zum Herrn, betet zu ihm und Gott antwortet ganz verblüffend mit einer Voraussage. Gott sagt, zwei Völker sind in deinem Bauch und zwei Nationen werden sich aus deinem Inneren trennen. Das eine Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Eine Offenbarung, was Gott vorhat. Zwei Völker, die gegeneinander sind und völlig unüblich, der Jüngere ist der Chef, der Ältere dient dem Jüngeren. Was denkt Rebekka? Was denkt Isaak? Die beiden Kinder werden geboren und sie sind völlig unterschiedlich und ihre Rollen sind schnell klar. Esau, der Erstgeborene. Schon bei seiner Geburt hat er viele, viele Haare und ganz rot. Und er entwickelt sich zum Starken, zum Wilden, zum Draufgänger. Später wird er Jäger, ihn hält es nicht lange bei den Zelten, er muss raus, der Kraftprotz macht die Steppe unsicher. Und sein Papa Isaak freut sich immer wieder auf ein schönes, fettes Wildbret, das Esau nach Hause bringt. Bei Jakob, dem Zweitgeborenen, da wird hervorgehoben, schon bei seiner Geburt war es außergewöhnlich. Er hält sich an der Ferse seines Bruders fest und so kommt er zur Welt. Was heißt das? Der lässt sich vom Esau in die Welt rausziehen. Schlauer Kerl, oder? Später wird Jakob mehr der häusliche Typ. Er bleibt zu Hause bei den Zelten, macht sich bei den Tieren und im Haushalt nützlich. Er wird Bauer. Und er ist ein guter Koch. Gute Hausmannskost, das ist sein Geschmack. Esau, der ganze Stolz vom Papa Isaak. Jakob, der Lieblingssohn von Mama Rebekka. Und spätestens jetzt hat die Ehe einen Knacks. Isaak hat große Erwartungen. Gott hat das schon seinem Vater, dem Abraham, dem Opa von den beiden verheißen, aus diesem Geschlecht wird ein großes Volk kommen. Mehr noch, dieses Volk soll für andere zum Segen werden. Und für Isaak steht es felsenfest klar, Esau. Wenn da nicht diese Verheißung von Gott wäre, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Rebekka weiß das und Isaak weiß das auch. Und jetzt bekommen wir einen Einblick in das Leben dieser Familie. Eine Familie, in der jeder sein eigenes Spiel spielt. Eine Familie, in der es an Vertrauen mangelt. Vertrauen untereinander, aber auch es mangelt an Vertrauen zu Gott. Und am Ende eine kaputte Familie. Wenn wir uns gleich aber das Verhalten der Beteiligten anschauen, wie machen wir das? Lehnst du dich zurück, verschränkst die Arme und denkst, gut, dass ich besser bin. Die Bibel offenbart uns schonungslos die Schwächen anderer, aber nicht, dass du dich zurücklehnst, sondern dass du was draus lernst. Am Ende werde ich dich fragen, was lernst du von Isaak, von Rebekka, von Esau, von Jakob? Schauen wir uns diese zerrüttete Familie an. Skandal Nummer 1: Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht. Jakob kocht Linseneintopf, Esau kommt ausgehungert heim. Der Duft steigt ihm in die Nase, seine Ohren hören, wie es im Topf brodelt, seine Augen sehen, Essen ist fertig. Das Wasser läuft in den Mund zusammen und hat nur noch einen Gedanken, Essen! Und das fordert er jetzt auch ein von Jakob, allerdings mit ziemlich abwertenden Bemerkungen. Wörtlich heißt es da, lass mich schnell essen, von dem Roten da hinunterschlingen, von dem roten Zeugs da, ich bin ganz erschöpft. Gier spricht aus diesen Worten. Esau ist müde, hungrig, ungeduldig und zur Not nimmt er auch Gemüse. Linseneintopf. Sonst ist er ja kein Vegetarier, aber zur Not auch Gemüsezeugs. Jetzt könnte man ja meinen, wenn der starke Bruder befiehlt, dann kuscht der Jüngere und gibt nach, denkst du. Jakob ist gerissen, er nutzt die Gelegenheit. Und ich werde den Eindruck nicht los, da hat er lange drauf gewartet. Jakob schlägt seinem gierigen Bruder ein Geschäft vor. Gemüsezeugs gegen Erstgeburtsrecht. Du kriegst was für deinen Magen und ich für meine Zukunft. Was will Jakob? Was steckt dahinter? Was ist denn das Erstgeburtsrecht? Der Erstgeborene, wenn er erbt, dann wird er Familienoberhaupt, Alleinbesitzer von allen Tieren, allen Sklaven, von allem. So ein Großfamilienverband besteht ja aus vielen, vielen Leuten. Chef ist der Erstgeborene. Jakob will Chef werden. Er arbeitet an seiner Karriere. Und Esau, der denkt sich, Mann, ich sterbe vor Hunger, was bringt mir da mein Erstgeburtsrecht? Davon werde ich jetzt auch nicht satt. Er steht vor der Wahl, Eintopf oder Erstgeburt, Suppe oder Segen. Und sein Magen gewinnt. Der denkt nur an diesen Moment jetzt. Jakob lässt Esau erst noch schwören und dann gibt er ihm was ab. Und die Geschichte endet mit den Worten, Esau aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete er sein Erstgeburtsrecht. Eine klare Wertung. Es wirkt auf mich, wie wenn Esau die ganze Sache nicht ernst nimmt. Naja, und was hat Jakob schon in der Hand? Es gibt keine Zeugen. Jeder weiß, Esau ist der Erstgeborene. Also, wer wird Jakob schon glauben? Wie wenn ein Kind sein Fahrrad verwettet und genau weiß, Papa gibt es nicht raus. Wie wenn Minderjährige einen Vertrag abschließen, der gar nicht gültig ist. Esau nimmt das Ganze nicht ernst. Jakob umso mehr. Er merkt sich diese Abmachung, bis sich seine Chance gibt. Und dann macht er ernst. Skandal Nummer 2. Jakob erschleicht sich den Erstgeburtssegen. Schauen wir uns erst den Isaak an. Der Patriarch ist alt geworden, ca. 100. Fast blind, sieht kaum mehr was. Er fühlt sich ganz schwach, kränklich, kommt aus dem Bett nicht mehr raus. Er meint, bald werde ich sterben. Alle denken das. Aber der Mensch denkt und Gott lenkt, es dauert noch Jahrzehnte, bis er stirbt. 180, sagt die Bibel, ist er geworden. Er überlebt auch seine Frau Rebekka. Die ist in dem Moment noch sehr rüstig. So rüstig, dass sie eine Intrige einfädelt. Der eine bevorzugt den Sohn, die andere den. Rebekka will ihren Liebling Jakob vorne sehen. Ja, so hat's Gott doch auch vorausgesagt. Sie spinnt eine Intrige und die Sache kam so. Isaak weiß, ich werde bald sterben, also ruft er seinen Esau zu sich. Esau, ich bin alt geworden, wer weiß, wie lange ich noch lebe. Geh jagen, mach mir mein Lieblingsessen und wenn ich gegessen habe, segne ich dich. Esau weiß, was das heißt und er geht. Alles okay, oder? Fast. Isaak will seinen Sohn auf dem Sterbebett segnen, aber er will es heimlich machen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, unbemerkt in seinem Zelt. Normalerweise ist das ein heiliger Moment und da kommt die ganze Familie zusammen. Die Weitergabe des Segens ist ein öffentlicher Akt. Die ganze Sippe ist da. Den bisherigen Clanchef quasi verabschieden, den neuen willkommen heißen und anerkennen. Aber Isaak will es im Verborgenen tun. Er berät sich auch nicht mit seiner Frau. Normalerweise bereitet man das vor, plant es mit seiner Frau, das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Moment. Aber der macht es heimlich. Liebe Ehemänner, niemals ist es gut, wenn du Dinge im Verborgenen tust und vor deiner Frau verheimlichst. Gibt es gerade was, was du verheimlichst? Dann wäre es gut, du gehst heute noch hin und klärst es mit deiner Frau. Wahrscheinlich hat Isaak genau gewusst, was die Rebekka dazu sagen würde. Widerspruch. Gott hat doch eindeutig gesagt, was Sache ist. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Aber das will Isaak nicht wahrhaben. Diesem Plan Gottes stimmt er nicht zu. Er will sich nicht unterordnen. Stattdessen trickst er heimlich rum. Ihm sind Brauch und Sitte, heute Ältere und so, ne, das ist ihm wichtig. Wichtiger als das, was Gott sagt. Auch seine persönliche Vorliebe für Esau wird eine Rolle gespielt haben. Da stelle ich mir die Frage, wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir, bei uns? Was ist uns denn wichtiger? Was Gott sagt oder Brauch und Sitte, was bei uns so normal ist? In der Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz, immer wieder werden wir versucht sein, andere Dinge wichtiger zu nehmen als das, was Gott sagt. Isaak will sein Ding durchziehen. Er verschweigt sein Vorhaben vor allem auch vor seiner Frau. Esau wird gesegnet, koste es, was es wolle. Wie steht es um Rebekka? Auch nicht besser. Sie wollte das Richtige. Aber sie wollte es mit allen Mitteln. Der Zweck heiligt die Mittel eben nicht. Sie hat kein Vertrauen zu ihrem Mann und letztlich auch nicht zu Gott, dass er es richtet. Also muss sie ran. Sie lauscht, aber anstatt zu ihrem Mann zu gehen, mit ihm in aller Ruhe zu reden, Isaak, du bist dabei, gegen den Willen Gottes zu handeln. Stattdessen sagt sie sich, so, Isaak, du heckst einen Plan aus? Also, dann hecke ich noch einen besseren Plan aus. Was du kannst, kann ich schon lange. Liebe Ehefrauen, tust du auch solche Dinge wie Rebekka? Deinen Mann hintergehen, anstatt mit ihm zu reden? Dann wär's doch gut, du gehst heute noch hin und klärst es mit ihm. Rebekka geht weder zu ihrem Ehemann, um ihn abzuhalten, noch wendet sie sich im Gebet an Gott, dass er es richtet. Sie mischt sich ein und sie plant vorsätzlich den Betrug ihres Ehemannes und verführt vorsätzlich ihren Sohn Jakob, dass er seinen Vater anlügt und Bruder betrügt. Also beim Jakob, ich glaube, da hat sie offene Türen eingerannt. Da hat er nur drauf gewartet, auf die Gelegenheit. Die beiden schmieden ein Komplott. Aber jetzt wird's spannend. Was macht denn Gott in dieser Situation? Gott lässt sich von der Sturheit eines Isaak, von seinem Plan nicht abbringen. Was macht er? Er nimmt Isaak alle fünf Sinne. Jetzt lese ich den Text aus 1. Mose 27. Da redete Rebekka mit ihrem Sohn Jakob und sprach: Siehe, ich habe gehört, wie dein Vater mit deinem Bruder Esau redete und sagte: Bring mir ein Wildbret und bereite mir ein schmackhaftes Gericht, das ich esse und dich segne vor dem Angesicht des Herrn, ehe ich sterbe. So gehorche nun, mein Sohn, meiner Stimme und tu, was ich dir sage. Geh hin zur Herde und hole mir von dort 2 gute Ziegenböcklein, dass ich deinem Vater ein schmackhaftes Gericht davon bereite, wie er es gerne mag. Das sollst du deinem Vater hineintragen, damit er es isst und dich vor seinem Tod segnet. Jakob aber sprach zu seiner Mutter Rebekka: Siehe, mein Bruder Esau ist raubehaart und meine Haut ist glatt. Vielleicht könnte mein Vater mich betasten, da würde ich in seinen Augen als ein Betrüger erscheinen und ich würde Fluch statt Segen über mich bringen. Da sprach seine Mutter zu ihm: Dein Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorch du nur meiner Stimme, geh hin und hol es mir. Da ging er hin und holte es und brachte es seiner Mutter. Und seine Mutter machte ein schmackhaftes Essen, wie es sein Vater gern hatte. Rebekka nahm auch die Festkleider Esaus, ihres ältesten Sohnes, die sie bei sich aufbewahrte, und zog sie Jakob, ihrem jüngeren Sohn, an. Aber die Felle der Ziegenböcklein legte sie ihm um die Hände und wo er glatt war, am Hals. Und sie gab das schmackhafte Essen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Und er ging hinein zu seinem Vater und sprach: Mein Vater! Er antwortete: Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn? Jakob sprach zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Steh doch auf, setz dich und iss von meinem Wildbret, damit du mir deinen Segen geben kannst. Isaak aber sagte zu seinem Sohn: Mein Sohn, wie hast du es so bald gefunden? Er antwortete: Der Herr, dein Gott, ließ es mir begegnen. Da sprach Isaak zu Jakob: Tritt herzu, mein Sohn, dass ich dich betaste, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat zu seinem Vater Isaak. Und als er ihn betastet hatte, sprach er: Die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Aber er erkannte ihn nicht, denn seine Hände waren rau wie die Hände seines Bruders Esau. Und so segnete er ihn. Und er fragte ihn: Bist du wirklich mein Sohn Esau? Er antwortete: Ja, ich bin's. Da sprach er: So bring es mir her, damit ich von dem Wildbret meines Sohnes esse, dass dich meine Seele segne. Da brachte er es ihm und er aß und er reichte ihm auch Wein und er trank. Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm: Komm her, mein Sohn, und küsse mich. Und er trat hinzu und küsste ihn, und als er den Geruch seiner Kleider roch, segnete er ihn und sagte: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most in Fülle. Völker sollen dir dienen und Geschlechter sich vor dir beugen. Sei ein Herr über deine Brüder, und die Söhne deiner Mutter sollen sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir flucht, und gesegnet sei, wer dich segnet. Isaak ist misstrauisch, aber Sehsinn, Hörsinn, Geschmackssinn, Tastsinn, Geruchssinn, alles scheint irgendwie wie fehlgeleitet. Gott nimmt ihm alle 5 Sinne und Isaak fällt rein. Ich habe mich gefragt, warum macht Gott das? Warum stellt sich Gott quasi hinter die Machenschaften von Rebekka und Jakob? Warum greift er nicht ein? Gott findet es sicher nicht gut, was die machen. Aber er schreibt auf krummen Linien gerade. Gott kommt zu Ziel. Er hatte vorausgesagt: Jakob habe ich erwählt und nicht Esau. Warum, wissen wir nicht. Aber wir sehen, Gott benutzt die krummen Wege, die Machenschaften von Rebekka und Jakob, um seinen Plan zu erfüllen. Und die Betrogenen, Isaak und Esau, Isaak ist tief erschüttert, als dann Esau zu ihm kommt und der ganze Schwindel auffliegt. Hintergangen von der eigenen Frau. Angelogen und betrogen vom eigenen Sohn. Und Esau? Der ist auf 180. Den bringe ich um! Völlig verständlich. Blamiert, gedemütigt, lächerlich gemacht vor der ganzen Sippe. Mein eigener Bruder, meine eigene Mutter. So eine hinterhältige Bande, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Rachepläne. Aber vor den Augen des Vaters den Bruder umbringen. Aber wenn unser Vater tot ist, dann. Ich habe zu Anfang die Frage oder diesen Satz gestellt, versteht ihr euch noch oder habt ihr schon geerbt? Hier trifft's zu. Erben heißt streiten und wie. Irgendwann hält Rebekka es nicht mehr aus. Diese Wut im Raum, diese giftigen Blicke zwischen den Söhnen, diese Spannungen in der ganzen Familie. Jeder Tag wird zur Belastungsprobe. Und wieder nimmt sie die Fäden in die Hand. Skandal Nummer 3, sie bugsiert ihren Sohn aus der Schusslinie. Was wäre vernünftig gewesen? Anstatt den Streit zu lösen, anstatt um Entschuldigung zu bitten, anstatt Versöhnung anzustreben, lieber verhilft sie ihrem Lieblingssprössling aus falsch verstandener Liebe zum Abhauen. Was macht sie jetzt schon wieder? Sie denkt sich, naja, irgendwann wird sich Esau schon beruhigen. Damit er aber meinem Liebling nichts antut, soll Jakob in meine Heimat gehen, Brautschau, sich eine Frau suchen. Esau, boah, der hat sich Frauen aus Kanaan genommen. Unglaublich, da sieht man es mal wieder. Mein Jakob soll eine rechtgläubige Frau haben. Lieber Jakob, so schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Und wenn sich dein Bruder wieder beruhigt hat, dann schicke ich nach dir und dann kommst du wieder zurück zu mir. Und was sagt Isaak zu dem Plan? Der nickt nur ab. Soll er halt machen. Der ist irgendwie willenlos. Er sagt zu seinem Sohn Isaak dann genau das, was Rebekka ihm in den Mund legt. Esau bekommt das natürlich auch mit und ist stinkig auf alle. Und was hat Rebekka von ihren Machenschaften? Unglücklich ist sie ihr Leben lang. Sie sieht ihren Lieblingssohn nie wieder. Und was sie auch nicht ahnt, ihr Lieblingssohn wird jetzt auch betrogen vom eigenen Bruder, also von ihrem Bruder, von Onkel Laban. Jahrelang muss er schuften, um dann heiraten zu können. Über Isaak und Rebekka heißt es, Esaus Frauen machten ihnen das Leben schwer. Die Luther-Übersetzung sagt es sehr anschaulich, sie machten Isaak und Rebekka lauter Herzeleid. Und erstaunlich, von Rebekka haben wir nicht mal eine Notiz, dass sie stirbt und auch nicht, wo sie begraben ist. Außergewöhnlich. Isaak erlebt noch, wie sein Sohn Jakob zurückkommt nach Jahrzehnten, wie Esau und Jakob sich wieder vertragen und er sieht auch den Segen, wie reich Gott Jakob gemacht hat. Und Isaak stirbt alt und lebenssatt mit 180 und wird von seinen beiden Söhnen begraben. Was lernst du von Isaak? Was lernst du von Rebekka? Von Esau? Von Jakob? Was meinst du? Hatte Isaak ein erfülltes Leben? Naja, von seinem Vater Abraham schaut er ab, was Vertrauen in Gott ist. Die Fastopferung. Beim Knecht Eliezer schaut er ab, was Vertrauen in Gott ist. Wie Gott diesen Eliezer führt und wie er Rebekka findet als Frau für Isaak. Und er selber? Wie groß war sein Vertrauen in Gott, der gesagt hat, der Jüngere soll dem Älteren dienen. Der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Er konnte es nicht glauben. Er wollte das nicht wahrhaben. Er vertraut Gott nicht. Und deswegen seine Heimlichtuerei, deswegen dann die zerrissene Familie, Streit mit Frau Rebekka, mit Sohn Jakob, mit Sohn Esau und auch mit den Schwiegertöchtern. Lernen unsere Kinder von uns Gott vertrauen? Ich hoff's. Ich wünsch's mir. Und dennoch, Gott schreibt auch mit dieser zerstrittenen Familie seine Geschichte. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Isaac ist ein Glied in dieser Kette der Stammväter. Und Gott kommt zum Ziel. Bis hin zu Jesus, der der Segen wird, der verheißen ist für alle Völker. Amen.